Ich möchte nicht die sein, die das Mitleid bekommt. Ich möchte nicht die Kranke sein, wo hinterm Rücken getuschelt wird. Irgendwie so, ach, die Laura hast du schon gehört und die hat Diabetes und die darf das nicht. Oder ich wollte um jeden Preis vermeiden, Opfer zu sein.
Eins vorneweg, ich liebe Zucker. Aber wenn man Kinder hat, kämpft man dagegen an allerlei Fronten. Denn Zucker ist einfach überall, ob in Keksen, Müsli, Wurst oder Ketchup. Neulich sprach ich mit einer Freundin über zu viel Zucker im Alltag und sie sagte mir, ja, die Tochter unserer Lehrerin hat ja auch schon Diabetes. Jetzt ist die Lehrerin übergewichtig und meine Freundin hatte die Vorstellung, dass die Tochter deshalb einen Diabetes entwickelt habe. Aber das Mädchen hat einen Diabetes, den man gar nicht durch ungesunde Ernährung bekommt. Es gibt also in dem Fall keinen Zusammenhang. Um mit solchen Vorstellungen aufzuräumen, braucht es dieses Gespräch, fand ich. Schön also, dass ihr wieder dabei seid, bei mir Annette und bei Wissen, was dir gut tut. Meine Gesprächspartnerin heute hat Diabetes Typ 1, also den Typ, den man nicht durch Essen bekommt. Und ich freue mich sehr auf sie, denn sie ist einfach alles. Witzig, frech, verletzlich, sarkastisch, schwermütig. Mit ihrer authentischen Art hat sich Laura Karasek einen Namen im Showbusiness gemacht. Die Moderatorin und Autorin arbeitete nach ihrem Jurastudium mehrere Jahre als Anwältin, bevor sie sich der Medienwelt zuwandte. Man kennt sie aus zahlreichen Talk- und Unterhaltungssendungen und sie hat selbst zwei Podcasts. Der eine dreht sich um schockierende Verbrechen aus aller Welt, Ermittlungen im Detail. Und der andere thematisiert das Leben mit Diabetes. In Candy Diaries verbindet Laura Wissen mit Humor und Lebensfreude. Hallo Laura.
Hallo, was für eine tolle Intro. Ich bin ganz beseelt. Ich könnte dir stundenlang zuhören. Du hast so eine angenehme Stimme.
Ganz lieben Dank,
also
dir
das,
auch.
Das hat mich gerade total so erfreut und das war wunderschön. Und ich war aber am Anfang auch etwas zornig, als ich die Geschichte deiner Freundin hörte.
Das kann ich mir denken.
Ich möchte mal kurz sagen, liebes, armes Kind, was Diabetes bekommen hat. Du bist nicht schuld daran, denn Typ 1 Diabetes hat absolut gar nichts damit zu tun, ob man zu viel Zucker gegessen hat oder zu dick, zu dünn, zu klein oder zu gemüselastig sich ernährt hat. Es ist eine ganz gemeine Autoimmunerkrankung, bei der sich die Zellen selber kaputt machen. Also die Bauchspeicheldrüse funktioniert einfach dann nicht mehr so. Und deswegen ist man daran unschuldig, auch wenn ich damit auch lange gehadert habe und immer dachte, warum ich und was habe ich falsch gemacht. Aber das kannst du deiner Freundin vielleicht nochmal sagen oder vielleicht möchte sie ja diese Folge hören.
Das wäre wahrscheinlich das Beste. Ja, tatsächlich war ich auch so in dem Moment schockiert. Gut, ich bin jetzt Medizinredakteurin, wir schreiben oft über das Thema. Aber dass es so überhaupt noch nicht angekommen ist, dass es zwei verschiedene Typen gibt, fand ich so erstaunlich. Oder sogar mehr Typen. Inzwischen wird es ja, in der Wissenschaft noch mal mehr unterteilt. Aber für uns bleiben wir jetzt einfach bei Typ 1 und Typ 2. Und Typ 2 wird ja oft total beurteilt, weil man das oft im Alter bekommt, wenn man sich nicht mehr viel bewegt, ungesünder ist, also übergewichtiger ist. Also im Alter ist ja heute, hat sich auch schon wieder verschoben, kann ja auch schon in jüngeren Jahren kommen, dieser Typ 2.
Genau.
Hast du den Eindruck, dass aufgrund des Diabetes und dieser Unwissenheit auch viele schon über dich geurteilt haben, auch über dich mit diesem Typ 1, der einen ja wirklich einfach nur ereilt?
Ja, also ich habe schon auch Fragen gestellt bekommen, manchmal wie, ach echt, du hast Diabetes, du bist doch noch voll jung. Oder ach echt, du hast Diabetes, du bist doch gar nicht fett oder so. Also dass die Leute so ein bisschen entsetzt waren darüber, wie denn ein junger, vermeintlich aktiver Mensch, so nach dem Motto, oder flunkert sie nur, macht sie in Wahrheit gar keinen Sport, ist es alles nur Fassade. Also ich glaube, die Vorurteile sind da immer noch da, weil du natürlich dieses Image hast, erstens von Diabetes, was aber auch schon überholt ist bei Typ 2 sowie bei Typ 1. Und wir haben natürlich diese Namensproblematik, dass es einfach ein und dieselbe Krankheit in den Köpfen der Leute ist, weil es halt den gleichen Namen trägt mit dieser Subunterteilung. Dabei sind es schon zwei verschiedene Erkrankungen und deswegen nehme ich das Menschen nicht übel, weil es muss sich ja nicht jeder mit Diabetes beschäftigen, gerade wenn man davon nicht betroffen ist und vielleicht auch niemanden hat. Ich meine, was weiß ich, ich weiß auch über bestimmte Krankheiten wenig. Trotzdem frage ich mich immer dafür, dass wir so viele Menschen mit Diabetes in Deutschland haben, Es sind ja viele Millionen. Warum sind wir so leise oder warum sind wir so unsichtbar? Also warum ist das so eine Krankheit, die so gar nicht in der Öffentlichkeit mal besprochen oder beleuchtet wird? Und umso dankbarer bin ich eben für einen Podcast wie diesen hier, in dem man darüber mal reden kann. Und auch nicht nur so ernst, also es klingt immer so, oh, ich bin so betroffen. Und ja, das ist eine echt blöde Erkrankung, aber sie hat auch ihre durchaus positiven Aspekte und lustigen Seiten.
Ja, super. Darüber wollen wir reden. Du hast die Diagnose mit 13 Jahren bekommen und dann hast du die Volljährigkeit deines Begleiters, wie du ihn, glaube ich, nennst, dann auch viel später richtiggehend gefeiert, habe ich gelesen. Wie dürfen wir uns diese Feier vorstellen?
Naja, mein Diabetes wurde halt 18 und ich habe das als Teenager bekommen. Das ist natürlich ohnehin so eine bisschen doofe Phase im Leben, weil man ist sowieso voller Hormone und super unsicher mit seinem Körper und mit sich selbst und voller Selbstzweifel. Und dann kriegt man noch so eine Stoffwechselerkrankung, die ja auch durchaus was mit einem macht, hormonell und auch psychisch, mental. Wie lieb man seinen Körper hat, wie gut man mit dem umgeht. Ich habe dann erstmal angefangen zu rauchen, also so die Trotzreaktion hoch 10 und habe gedacht, nee, also von meinem Körper lasse ich mir doch jetzt nicht sagen, was ich jetzt zu tun und zu lassen habe und jetzt erst recht und hoch die Tassen. Also ich wollte dann immer besonders extrem leben, weil ich eben dachte, ich will nicht mit diesem Stigma, ich will nicht der Mensch sein, ah, die hat Diabetes, deswegen ist sie so vorsichtig oder die darf das nicht oder so, sondern ich habe gedacht, ich darf, ich kann genauso wie ihr und ich kann noch höher, schneller und weiter. Und dann wurde mein Diabetes halt 18, dann ich habe einfach gesagt, okay, mein Diabetes ist jetzt volljährig, ich trinke jetzt ein paar Eierlikör und ich fange jetzt mal an, ihn lieb zu haben. Er ist jetzt aus der schwierigen Phase der Pubertät raus, also nicht nur ich, sondern auch mein Diabetes. Jetzt ist es vielleicht mal Zeit für uns beide Erwachsener miteinander umzugehen und etwas freundlicher zu meinem Körper zu sein.
Verstehe, ja. Also diese Party impliziert dann, du hast die Krankheit akzeptiert.
Ja, ich habe zumindest, glaube ich, dann erst viel zu spät verstanden, dass ich nicht gegen meinen Körper arbeiten kann und muss. Ich war sehr wütend auf meinen Körper, weil ich gedacht habe, Autoimmunerkrankung, warum tut er mir das an und was habe ich ihm getan? Und dann habe ich aber gemerkt, was er alles trotzdem noch leistet und dass er eben sehen, hören, schmecken, fühlen kann und zwei Kinder zur Welt bringen kann. Und dann habe ich gedacht, vielleicht ist es Zeit, sich mit ihm zu versöhnen nach 18 Jahren.
Das ist
und ihm etwas dankbar zu sein und ihn zu streicheln und nicht immer zu sagen, du Dover, ich arbeite gegen dich und so. Also das hat schon lange gebraucht. Ich glaube, ohnehin dauert das lange für Menschen, ihren Körper zu lieben und für Frauen auch nochmal, wahrscheinlich noch mehr in der Zeit, in der einem dauernd eingeredet wird, man ist zu viel, zu wenig und so weiter und sieht nicht richtig aus. Und wenn dann der Körper noch so defizitär ist, wie der meine gefühlt war, dann hadert man natürlich damit und weiß, dass es immer eine extra Aufgabe mehr gibt, dass man sich damit befassen muss, was esse ich, wann mache ich Sport, was spritze ich, habe ich genug Insulin dabei, also diese ganze mentale Belastung, die damit auch einhergeht, dieses Ausmaßes war ich mir gar nicht bewusst und jetzt bin ich eher stolz darauf, was ich alles schaffe und hinkriege und dass ich mich davon nicht ausbremsen lassen möchte und das auch nicht als Ausrede nehmen möchte für Dinge, so nach dem Motto, ich schaffe das nicht, weil ich habe ja Diabetes, ich habe mich nie als Opfer gesehen und ich wollte nie in dieser Mitleids- und Selbstmitleidsnummer gefangen sein.
Ja. Weißt du, warum du den Diabetes bekommen hast? Bei vielen ist ja irgendeine Infektion der Auslöser vorher, eine Grippe kann es sein. Corona hat auch das erhöht. Also was kann es gewesen sein?
Bei mir war es eine Grippe. Also man hat ja halt wohl diese Veranlagung eben dafür genetisch und ich hatte dann eine Grippe und bin zum Arzt und damals wurde ohnehin schon so gesagt, dass ich war ein sehr schlankes Kind, aber dann so, ich war schon sehr dünn, hatte lange dünne Beinchen, lange Ärmchen und dann hieß es halt so nach dem Motto magersüchtig oder irgendwie, oh Gott, dann so nimmt sie schon irgendwelche Drogen mit 12 oder 13 und was ist mit ihr? Und ich hatte immer Durst und musste nachts auch immer 10-mal aufstehen, weil ich Pipi musste, weil natürlich der Zucker muss ja irgendwie ausgeschieden werden vom Körper, den man zu viel im Blut hat. Und diese Symptome habe ich gar nicht richtig gedeutet, aber dann doch schnell genug, als dass wir zum Arzt gegangen sind wegen dieser Grippe. Und dann hatte ich eben einen wahnsinnig hohen Zuckerwert. Und dann hieß es erst, ja, mal gucken, vielleicht ist das nur vorübergehend. Aber dann war der irgendwann über 600 und dann wurde ich sofort ins Kinderkrankenhaus gebracht in so einer Art Zuckerkoma. Und dann war klar, ab jetzt muss ich mich spritzen. Damals gab es ja noch keine Pumpen und so, sondern da hatte man dann diese Pens und diese Spritzen. Und ich weiß aber natürlich, dass es jetzt auch gerade durch Corona gab es auch Fälle, aber bei mir war es ganz, ganz banal eine Grippe, die das ausgelöst hat.
Und dann hast du schon beschrieben, du hast es ja absolut nicht angenommen, kann man ja auch nicht verlangen. Und deinem Körper dann eher noch geschadet, eben ganz bewusst auch, weil du dachtest, mit mir nicht, ich lasse mir nichts vorschreiben. Aber dann muss es dir ja total schlecht gegangen sein, in diesen Monaten oder Jahren sogar danach.
Ja, also zunächst mal hat man ja diese sogenannte schöne Honeymoon-Phase. Also man hat, sobald man dann Insulin spritzt, ist der Körper ja erstmal selig, dass er wieder Unterstützung bekommt, weil das ist ja etwas, das war ja Mangelware. Und dann hat man Top-Werte und spritzt sich das und ist natürlich, dann geht's einem auch endlich wieder richtig gut, weil man ist ja nicht mehr in diesem Zustand der Überzuckerung der Ständigen. Es macht ja auch müde und durstig und schlapp und so weiter. Und dann ging es mir erstmal bombig und ich habe dann auch sehr trotzig ganz viel Süßigkeiten gegessen. Ich habe schon immer Süßigkeiten geliebt, auch als Kind. Ich habe dann so eine leichte Essstörung fast entwickelt, weil ich wollte nur noch Süßigkeiten, weil ich, glaube ich, Angst hatte, irgendwann darf ich das vielleicht nicht mehr oder das ist verboten oder so. Und das Verbotene hat ja, wie wir wissen, auf jeden Mensch so seinen Reiz. Und dann hat mein Vater, weiß ich noch, das Reformhaus leer gekauft mit diesen, damals gab es so für Diabetiker so mit Süßstoffen gesüßte Schokolade und so, die hat eigentlich gar nicht gut geschmeckt. Und ich habe da dann so 20 Riegel pro Tag gegessen und habe dann auch im ersten Monat, glaube ich, in einem Monat 8 Kilo zugenommen oder so, weil ich hatte so eine panische Angst davor, das nie wieder zu dürfen. Und insofern war ich sicherlich nicht gut zu meinem Körper, weil ich sehr viel Süßes gegessen habe und ja, wie gesagt, dann leider auch angefangen habe zu rauchen. Das will ich jetzt gar nicht nur auf Diabetes schieben. Es war sicherlich auch Gruppenzwang und man wollte cool sein. Rauchen war damals noch cool in den 90ern und man hat halt so Coolio, Gangsters Paradise gehört und weiß ich nicht, heimlich aber noch die Backstreet Boys und war irgendwie so, wollte halt eine Kippe rauchen und cool sein. Aber es war für mich auch eine Rebellion gegen meinen Körper, dem zu sagen, also ich glaube, du spinnst, dass du jetzt krank wirst. Dir zeige ich es mal richtig. Und dann habe ich ja irgendwann auch mit 15 so kleiner Feigling getrunken und Apfelkorn. Und das ist natürlich auch die Phase, in der man das alles so austestet und Grenzen testet. Aber das war sicherlich nicht gesund. Und ich habe sicherlich auch etwas mehr übertrieben, vermutlich, weil ich nicht wahrhaben wollte, dass ich krank bin.
Ja. Hast du es dann auch vor Freunden, vor anderen verheimlicht? Ging das überhaupt?
Ja, das war ja auch eher, am Anfang fand ich das eher peinlich und uncool. Und das ist ja so eine Phase, in der will man unbedingt dazugehören. Und cool sein war das Wichtigste und so. Heute finde ich das überhaupt nicht mehr wichtig, cool zu sein. Ich bin auch gerne uncool und stolper mich durch mein Leben. Aber damals war das unfassbar wichtig. Und dann habe ich das nicht zugegeben und habe mich auch immer, hätte mich nie in der Öffentlichkeit gespritzt oder so. Und dann irgendwann fand ich das aber plötzlich ganz cool, weil ich war anders und es war irgendwie different und besonders und ich hatte so ein extra Leid zu tragen und da war auch diese Phase, wo alle so ein bisschen kaputt wirken wollten und das war irgendwie so in so Heroin-Schick und Kate Moss und ich weiß nicht, Nirvana, Kurt Cobain und so ein bisschen kaputt sein war irgendwie in und dann fand ich das auf einmal cool, so mit 17, das so die mit den Spritzen zu sein. Und die Jungs wollten irgendwie so, ja cool, darf ich mich auch mal spritzen? Und dann bekam das so eine andere Konnotation auf einmal, war man so die Taffe oder die mit den Spritzen.
Ja, aber es hat auch keiner dir übel mitgespielt, denn ich weiß, Tennisspieler Zverev hat ja erzählt, dass in seiner Jugend auch er oft gemobbt wurde oder man ihm seine Spritzen weggenommen hat, versteckt hat, weil das die anderen lustig fanden.
Ich weiß, dass Zverev das mal erzählt hat und das hat mich total berührt. Der hat es ja noch jünger bekommen. Also der war ja noch viel jünger als ich. Kinder können unglaublich gemein und grausam sein, weil sie, glaube ich, auch gar nicht wissen, was bestimmte Dinge anrichten, weil sie sich des Ausmaßes gar nicht bewusst sind. Ich weiß auch noch manche Sätze, die wurden mir gesagt, da war ich 10 oder 8 oder 12 und man merkt sich die, weil die so tief gehen und so boshaft sind. Und aber mit den, ich muss jetzt echt mal nachdenken, aber ich glaube, mit den Spritzen hat mich niemand gemobbt. Nein, ich fand es nur selber für mich unsexy. Es hat irgendwie meinem Selbstbild nicht entsprochen, dass ich so dachte, oh, ich möchte nicht die sein, die das Mitleid bekommt. Ich möchte nicht die Kranke sein, wo hinterm Rücken getuschelt wird. Irgendwie so, oh, die Laura hast du schon gehört und die hat Diabetes und die darf das nicht oder also ich wollte um jeden Preis vermeiden, Opfer zu sein. Also das war mir ganz, ganz wichtig, glaube ich. Ich wollte gerade deswegen zeigen, die Krankheit kann mir gar nichts und ich bin mindestens so lebhaft und lebendig wie ihr alle zusammen und ich werde Partyqueen meines Abi-Jahrgangs und ich bin gar nicht anders als ihr. Im Gegenteil, wenn, dann bin ich noch extremer und noch exzessiver und lebe noch intensiver als ihr Luschen und so. Also ich wollte unbedingt nicht der Mensch sein, der ein Handicap hat.
Ja, wow, das erzählst du sehr anschaulich. Man kann sich das wirklich vorstellen.
Ja.
Hast du dann auch interessanterweise genau diesen Beruf ergriffen, der ja total fordernd ist und in dem es auch sehr um Starksein geht? Anwalt, zumindest musst du ja eine Rolle ausfüllen, du musst da etwas präsentieren und jemanden repräsentieren. Warum dieser Beruf?
Ich glaube schon, dass ich mir etwas beweisen wollte. Ich möchte jetzt aber auch nicht alles auf Diabetes zurückführen. Mhm. Ich glaube, das war mehr eine feministische Aktion oder vielleicht auch eine, ich komme aus so einer Künstlerfamilie, meine Halbbrüder sind Autoren, Theaterregisseure. Meine Mutter ist Theaterkritikerin, Journalistin. Mein Vater war Literaturkritiker. Und ich habe so gedacht, ich mache jetzt was anderes. Ich mache was ganz Solides und Seriöses und mal gucken, wie lange ich da überlebe. Das war so ein bisschen ein Experiment, da auch ein bisschen auf Safari zu gehen und zu sagen, mal gucken, ob ich das durchhalte. Aber vielleicht hast du recht. Interessante Frage. Vielleicht hat das auch was mit Diabetes zu tun, zu beweisen, dass man zäh ist und dass man sich durchbeißen kann und dass man sich nicht seine Karriere verbauen lassen muss, weil man vermeintlich es körperlich nicht schafft, sondern vielleicht zu sagen, ja, dann erst recht, ich schaffe das.
Ich finde das erstaunlich, weil meine Tochter hat eine Freundin, die hat Diabetes Typ 1, seit sie 5 ist, jetzt sind beide 9. Und die Kinder gehen damit total selbstverständlich um. Die Kleine macht das auch mit diesen neuen, natürlich technischen Geräten total gut. Und kennen sich da sehr gut aus, aber sie hat trotzdem auch öfter Unterzucker und zwar ziemlich schnell, je nach Stresslage, je nach wie wild gespielt wird. Deswegen wundere ich mich, dass du dann diesen Beruf ergreifst, wo du womöglich in einem Gerichtssaal stehst und plötzlich in einen Unterzucker kommst. Das ist ja total risikoreich eigentlich.
Eigentlich schon. Also ich war 6 Jahre Anwältin und dann habe ich dort die Kanzlei verlassen und bin zum Fernsehen gegangen und habe auch immer Angst gehabt, in Shows zu unterzuckern, weil das ja super unangenehm ist, wenn man unterzuckert ist. Das werden nur Menschen verstehen, die auch Diabetes haben. Man wird dann zittrig, man wird fahrig, man wird sehr impulsiv, man redet Unfug und so. Und das möchte man natürlich, also man ist ein bisschen so wie betrunken. Und dass man dann denkt, oh Gott, also ich habe immer, wenn ich jetzt Sendungen moderiere oder irgendwo in Live-Shows bin oder so, dann habe ich immer lieber einen zu hohen Zucker und denke, okay, lieber surfe ich dabei 200, 250 rum, weil die Unterzuckerung ist, wie du sagst, wirklich unangenehm für einen selber, weil man sich so nackt fühlt. Also man ist so unsicher und unbeholfen, man ist so ein bisschen dem ausgeliefert, weil man ist eben zittrig, man braucht Hilfe, man muss einen Saft trinken oder Traubenzucker essen und ja, man ist nicht ganz Herr seiner Sinne und wenn man unter Kontrollverlust, wenn einem das schwerfällt, dann ist einem das sehr unangenehm, weil man auch das Gefühl hat, man fällt Leuten zur Last, oh Gott, jetzt müssen die für mich losrennen und einen Saft besorgen und das war für mich auch als Anwältin in Meetings so, dass ich dachte, lieber gehe ich da ein bisschen zu hoch rein, was ja auch leider nicht gesund ist, aber bevor ich dieses Risiko der Unterzuckerung in Kauf nehme, da hast du schon recht.
Ich sprach mal mit einem Psychologen, der sagte, dass der sogenannte Distress, also die diabetesbezogenen Belastungen, Hauptgrund dafür sind, warum die Anzahl psychischer Erkrankungen bei Diabetes fast doppelt so hoch ist wie in der allgemeinen Bevölkerung. Er sagte, Betroffene merken oft erst mit der Zeit, wie belastend die Krankheit ist. Am Anfang geht man mit Optimismus ran, aber man merkt irgendwann, wie hoch diese Energiekosten sind. Du kannst nie Urlaub vom Diabetes machen. Du musst ständig die Therapie umsetzen und vorausdenken. Wie du ja auch sagst, du gehst in ein Meeting und überlegst, welchen Zucker bringe ich mit? Also das ist ja so eine Steuerung, die du da umsetzen musst. Also die Unbeschwertheit ist weg. Ist das auch so bei dir? Und wie kommst du damit klar?
Also das ist toll, dass du das sagst und auch, dass der Psychologe das so gesagt hat. Ich habe das auch schon oft, wenn ich auf so Bühnen war oder in Podiumsdiskussionen. Man hat keinen Urlaub davon. Genau dieser Satz. Du hast das 24/7, 365 Tage im Jahr. Das ist nicht etwas, was in Schüben kommt oder mal da ist und mal nicht, sondern du bist bei jeder Mahlzeit damit beschäftigt, hat das Kohlenhydrate, wie viel esse ich gleich? Und mir war das gar nicht bewusst, wie einschneidend das ist. Also genau, was du gerade zitiert hast, am Anfang geht man da so voller Optimismus. Dann hat man eher, ich hatte eher diese krassen Sorgen vor den Folgeerkrankungen, also so nach dem Motto, dann wird einem da im Krankenhaus erzählt, man kann erblinden und man kann seine Niere verlieren oder seinen Fuß. Dann war ich auch mal auf einer Schulung, bei einer Schulung im Krankenhaus ein paar Jahre später und da waren ganz viele Menschen im Rollstuhl, die hatten das nun auch schon 50 Jahre und so, also ich war da die Jüngste, aber dann habe ich die da mit dem Rollstuhl spazieren geschoben und die hatten eben keine Füße mehr oder keine Beine mehr oder waren Dialysepatienten und dann, das ist wie so ein Beleg in so eine Wahrsagerkugel, also in so eine Horror-Albtraum-Vision Zukunft, dass man denkt, okay, das bin ich in 10, 20, 30 Jahren, that's me, ja. Und diese Ängste hatte ich am Anfang, das waren mehr so diese großen Ganzen vorm Älterwerden. Und erst in den letzten Jahren ist mir klar geworden, wie viele Mikroentscheidungen es eben sind. Genau das, was du gerade zitiert hast, dass du jeden Tag voraus, du musst immer gucken, mache ich gleich Sport? Werde ich mich gleich bewegen? Habe ich einen Weg irgendwohin? Sitze ich auf dem Fahrrad? Habe ich dann was zu essen dabei? Habe ich genug Zucker? Wie lang dauert die nächste Besprechung? Wenn ich irgendwo wandern gehe, habe ich genug Traubenzucker dabei? Habe ich was für Unterzuckerung? Wenn ich schwimmen gehe ins Meer, ich kann nicht so weit hinaus schwimmen, weil nicht, dass ich unterzuckere. Meine Pumpe hat dann kein Signal mehr. Mein Messgerät hat kein Signal mehr. Brauche ich vielleicht solche Glukosegels für meinen Badeanzug, für meinen Bikini, damit ich was dabei habe? Was ist, wenn die Pumpe ausfällt und ich bin auf Reisen, wenn ich Backpacken bin, wenn ich eine Weltreise mache, wenn ich unterwegs bin, habe ich genug Insulin dabei? Weil es ist, geht dann für Menschen mit Diabetes wirklich um Leben und Tod, ums Überleben. Wenn ich entführt werde, bin ich die Erste, die stirbt, weil ich habe dann kein Insulin mehr. Also es gibt ganz viele Dinge. Ich kann nicht einfach unbeschwert aus dem Haus gehen und sagen, ich war jetzt spontan, habe ich mich in den Zug gesetzt und bin mal für 3 Tage nach Paris gefahren. Wenn ich kein Insulin und keine Pumpe dabei habe oder keinen Ersatz für meine Sensoren, dann bin ich aufgeschmissen. Und das hat ein Mensch ohne Diabetes nicht. Und ich glaube, das kann man sich als Belastung, ohne dass ich jetzt jammern möchte. Es gibt auch andere Erkrankungen, auch andere Belastungen, die so sind oder noch schlimmer sind. Wir reden sehr viel über Mental Load bei Frauen, über Care-Arbeit, über was Frauen alles im Kopf haben müssen, wenn sie Kinder haben und so. Und es gibt auch ein Mental Load bei Menschen mit Diabetes. Wir treffen am Tag, neulich habe ich mal so eine Studie gesehen, glaube ich 200 Entscheidungen mehr als ein Mensch ohne Diabetes. Und das sind Mikroentscheidungen eben. Was stecke ich ein? Was esse ich was? Wann bewege ich mich? Wann habe ich was zu trinken dabei? Das ist ein zusätzlicher Job. Ich will nicht sagen, es ist ein Fulltime-Job. Es sollte wahrscheinlich einer sein, aber das will man selber gar nicht zulassen, weil man will ja auch noch leben. Aber es ist ein zusätzlicher administrativer Job. Habe ich genug Pumpen bestellt? Brauche ich ein neues Rezept? Bin ich noch zugelassen? Muss ich wieder zur Augenhintergrunduntersuchung? Habe ich einen nächsten Termin beim Diabetologen? Wann habe ich zum letzten Mal einen Ultraschall von meiner Niere gemacht? Wann habe ich zum letzten Mal einen HbA1c-Wert checken lassen? Wo ist mein Laborbefund? Mein Insulin wird, habe ich einen Kühlschrank im Hotelzimmer, wo ich das Insulin kühl lagern kann? Das sind ja alles Dinge, an die wir denken müssen. Das klingt jetzt wirklich viel, aber es ist ja so.
Ja, wow, es ist echt beeindruckend. Kannst du dann, also du kannst eigentlich nicht loslassen, aber wobei kannst du loslassen, wenn es das gibt?
Ach, ich kann total gut loslassen. Ich verdränge das auch manchmal und dann will ich es auch nicht wahrhaben. Und dann, also man kann das nicht den ganzen Tag verdrängen, aber ich bin ein wahnsinnig lebensfroher Mensch. Und ich glaube, auch ein Teil bin ich der Erkrankung auch dankbar, weil ich eben immer gesagt habe, ich möchte leben und ich weiß nicht, wie lange das gut geht und ich möchte nichts verpassen. Und ich glaube, dass ich ohne Diabetes nicht ganz so getrieben gewesen wäre. Und ich bin deswegen froh, dass mich die Krankheit sehr früh gelehrt hat. Ich bin nicht unsterblich, ich bin nicht unverwundbar. Das hier alles ist endlich. Und deswegen mach das Beste draus und mach das meiste draus und lass dich nicht unterkriegen und lass dich nicht ausbremsen und sei nicht zu angepasst, sondern erfüll dir deine Wünsche und Träume und so. Also ich glaube, das ist, hat auch ganz viel Positives in meinem Leben ausgelöst, sage ich mal, bis heute. Kannst du das verstehen?
Ja,
also ergibt das für dich Sinn?
Total, weil du das natürlich ja genauso rüberbringst. Das war eben so eine Frage, dass du dieses Positive, woher du das nimmst. Weil ich hatte ein schönes Zitat gefunden auf Social Media. Das war, glaube ich, mit Evelyn Bodecki. Habt ihr auch einen Podcast gehabt? Und da habt ihr gesagt, wir lachen über uns selbst, nie über andere. In einer Welt, die oft so kühl und abwertend geworden ist, ist das fast schon schockierend. Und gerade auf Social Media, wo alle immer behaupten, dass alles perfekt ist, wir stehen dazu, ehrlich zu sein. Bei uns läuft nicht immer alles glatt. Also das fand ich bemerkenswert, dass du dieses Dennoch immer hinkriegst, dieses Dennoch positiv sein. Und ja, das kommt aus dir raus, aber du sagst auch irgendwie durch die Krankheit.
Ja, also ich glaube, es ist eine unheimlich wichtige und schöne Eigenschaft, wenn man über sich selber lachen kann. Und sicherlich hat mich auch die Erkrankung schon das ein oder andere Mal zur Verzweiflung getrieben, weil jeder Mensch mit Diabetes weiß, dass es ein ständiges Ankämpfen gegen den inneren Schweinehund, aber auch gegen das eigene Versagen. Scheiße, warum bin ich jetzt so hoch? Scheiße, schon wieder zu viel gegessen. Scheiße. Also dieses dauernde Ärgernis, selbstverschuldet, schlechte Werte zu haben. Also es ist dauernd, es ist so, als würdest du, stell dir vor, du würdest jede Stunde, jedem Tag eine Amazon-Bewertung über dich kriegen. Und du kriegst immer auch mal nur einen Stern. Die letzte Stunde warst du nur ein Stern. Du hast einfach schlecht deinen Zucker gemanagt oder du warst nicht freundlich zu jemandem und so. Also du kriegst dauernd Feedback, ohne danach gefragt zu haben, nämlich von deiner Insulin, von deinem Sensor und deiner Pumpe. Und die sagt dir, du warst nicht gut genug. Und ich glaube aber, wenn man diese Momente auch des Frustes zulässt, ich habe da auch schon geweint und geschrien oder auch mal was gegen die Decke geworfen und gedacht, was eine Scheiße jetzt. Aber wenn man auch wirklich dann eben über sich lachen kann und sagt, ja, ich bin nicht glatt, ich bin nicht perfekt und natürlich habe ich ein sehr, sehr schönes Leben und ich habe mir viele meiner Wünsche erfüllt und ich habe tolle, wahnsinnig tolle Kinder und tolle Familie und so lustige, liebenswerte Freundinnen und ich mache so wundervoll aufregende Sachen beruflich und so. Also ja, ich glaube, Jammern bringt einen nicht weiter und Selbstmitleid auch nicht. Insofern, es gibt ja 100 Dinge, die toll laufen und Diabetes ist halt eine Sache, die ist jetzt nicht so schön und das wünsche ich auch niemandem. Aber dafür habe ich in vielen anderen Dingen einfach den Jackpot gezogen und auch viel dafür getan, sicherlich. Aber Jammern finde ich wahnsinnig anstrengend bei anderen Menschen und auch fände ich auch bei mir selber anstrengend.
Ja.
Und ich will mich nicht selber anstrengend finden. Ich bin anstrengend genug durch meine mangelnde Impulskontrolle. Also es reicht ja, wenn ich viele Gefühle habe. Ich muss ja nicht auch noch jammern.
Diese neuen Systeme hast du angesprochen, die digitalen Glukosemesssysteme. Die sind ja einerseits Bereicherung, andererseits eben auch schwierig, wie du sagst. Man wird ja total bombardiert mit Werten, also die übernehmen viel für einen. Du hast auf einen Blick, siehst du, wie gut es dir geht, aber du siehst eben auch, oh, da könnte ich noch weiter optimieren. Da rutschen ja auch viele rein, dass sie da total extrem drauf achten. Wie findet man da die Balance? Wie kriegst du das hin?
Also diese Alarme sind schon super. Vor allem, ich habe neulich darüber nachgedacht, dass ich ja mit 15 alleine nach Paris gegangen bin und meine Eltern haben das zugelassen. Nicht nur hatte ich, glaube ich, den Koffer voller Insulin und Pens, weil damals gab es ja auch keine Pumpe und ich habe mir das sicher auch nicht in Frankreich geholt, obwohl es das sicher auch gegeben hätte. Aber das Urvertrauen, Damals hattest du keine Alarme, keine Signale. Ich bin sicherlich nicht nachts dreimal aufgestanden, um zu gucken, ob mein Zucker im richtigen Bereich ist, im grünen Bereich. Also mit was für einem Vertrauen ich selber ausgestattet war. Ja, mir wird schon nichts passieren, aber auch meine Eltern. Ja, das Kind geht, die hat jetzt erst 2 Jahre Diabetes, aber das schafft die schon da allein im Ausland. Und da gab es auch keine WhatsApps und kein nicht. Also das ist irgendwie, finde ich jetzt rückblickend fast erstaunlich, weil wenn man die neuen Systeme jetzt kennt, man hat halt diese Sensoren, die sind super. Und die wecken einen natürlich, wenn man unterzuckert ist. Die geben einen Alarm ab, was einem ein großes Sicherheitsgefühl gibt, wenn man einschläft. Die geben auch einen Alarm ab, wenn man zu hoch ist oder eine Vibration. Das heißt, du bist viel schneller, bekommst du als Diabetiker die Chance, das zu korrigieren und zu sehen, ich muss agieren, ich muss jetzt was trinken oder ich muss jetzt Insulin abgeben. Gleichzeitig ist es aber, wie du sagst, auch ein ständiges Bedürfnis, also ein ständiger Reminder, wie so ein nerviger Wecker, oh, wieder zu hoch, oh, jetzt vibriert es schon wieder, oh, was muss ich denn jetzt schon wieder machen? Also es reißt dich, ich habe jetzt hier gerade einen Alarm bekommen, dass ich zum Beispiel zu hoch bin, es reißt dich auch ständig aus deinem Alltag raus, aus deiner vielleicht auch guten Laune, weil es dich immer wieder wie so ein nerviges, so jemand, der dir dauernd auf die Schulter tippt und sagt, hallo, ich bin da, hallo, kümmere dich um mich, hallo, bitte beachte mich und so. Und du denkst, ich will aber gerade nicht, ich will mich gerade nicht kümmern, ich bin hier gerade mitten in einem tollen Gespräch oder ich sitze gerade in der Oper oder ich möchte gerade, weiß ich nicht, hier schön meinen Marathon laufen oder meinen Tanzkurs beenden und ich habe gar keine Lust, dass du hier rumvibrierst. Also es ist Fluch und Segen zugleich, aber es macht das Leben schon leichter und ich habe seitdem auch viel bessere Werte, weil du einfach viel schneller weißt, wo du stehst.
Ich hatte auch mal Matthias Steiner und seine Frau im Gespräch. Matthias Steiner, der Gewichtheber, hat ja auch Diabetes, genau, seit er 18 ist. Und sie erzählte damals, dass sie nachts immer, bevor es diese Messsysteme gab, wirklich über seinem Gesicht hing und horchte, geht's dem gut, lebt der noch? Also die Familie ist total involviert, deswegen sagt man ja auch Faktor F bei Diabetes. Mhm. Weil alle mitmachen müssen, geht ja alles ineinander über. Aber ihr wolltet diese Betüdelung gar nicht. Das war auch ganz schön schwer für die Beziehung eben. Wie hilft dir dein Partner in diesem Krankheitsmanagement? Oder ist er komplett außen vor?
Also wie schön, dass du das sagst, weil wir hatten jetzt, ich habe ja auch einen Podcast zum, nicht zum Thema Gesundheit, sondern mit Stefan Seiler zusammen, ganz tollen Journalisten und Kolumnisten. Er schreibt auch für den Diabetes-Ratgeber und wir haben einen Podcast, der heißt eben Candy Diaries und da sprechen wir über Diabetes, aber eben auch mal lustig, aber auch, was weiß ich, von Sex mit Diabetes geht's aber auch bis hin zu, wir haben mit einer Diabetologin gesprochen und wir hatten vor 2-3 Wochen Matthias Steiner auch zu Gast und ich schätze den sehr, ich kenne den von ein paar Fernsehsendungen und Veranstaltungen, die wir gemeinsam gemacht haben. Ein beeindruckender Mensch, weil er auch wahnsinnig toll mit seiner Krankheit umgeht und natürlich als Profisportler auch nochmal eine ganz andere Disziplin an den Tag legt, fairerweise als ich zum Beispiel. Aber ich habe viel aus dem Gespräch mitgenommen, weil er auch sagte, er ist zum Beispiel besser als sein KI-System. Also er hat dieses ganze System schon wieder abgeschafft. Ich habe so eine Pumpe, die hat eine KI drin und die kommuniziert mit dem Sensor und die sagt, die entscheidet eben auch mal selber, wann gibt sie Insulin ab und wann nicht. Und er hat gesagt, na, seit er das hatte, hat er viel schlechtere Werte. Also der Mann ist schon beeindruckend. Wenn du es schaffst, die KI zu schlagen, dann Respekt. Das ist mir bisher noch nicht gelungen. Aber er sagte eben auch, er möchte diese Betüdelung nicht. Und das, da hat er mir aus vollster Seele, ja, also aus dem Herzen gesprochen, weil das hat ja auch wieder was mit Mitleid und Opfer und so zu tun. Ich möchte gar nicht, was das betrifft, die Extrawurst. Ich möchte nicht, dass jemand dauernd, dass ich so das Stigma habe, die Kranke, die Bedürftige, oh Gott, wir müssen uns um Laura kümmern, weil Laura hat Diabetes und Laura braucht jetzt wieder. Ich wollte das nie. Ich mag das gern, wenn man für mich sorgt und ich mag das auch, wenn man mir eine Freude machen möchte oder eine Aufmerksamkeit. Aber ich habe immer in meinen Beziehungen sehr darauf geachtet, dass das nicht die Oberhand nimmt oder dass das nicht ein zu dominantes Thema wird, weil ich das eben auch mit mir allein ausmachen wollte und das auch unsexy fand und irgendwie dachte, nee, das ist meins, du verstehst mich eh nicht und lass mich damit in Ruhe und ich mach das selber. Also das war, ich wollte mich nicht klein fühlen deswegen. Ich glaube, das ist es. Und ich denke, das ist bei Matthias ähnlich, dass der gedacht hat, ich kann das schon alleine. Ich brauche jetzt nicht hier deine Bemutterung oder Betüdelung. Das kann ich sehr gut verstehen.
Dein Partner macht ja sicherlich auch, unterstützt dich ja sicherlich auch oder deine Kinder. Was können denn Menschen wie du und ich täglich tun, damit es euch besser geht? Oder was würde euch das Leben erleichtern?
sowas, das, was du machst. Einfach einen Podcast machen oder privat die richtigen Fragen stellen. Einfach mal kurz Interesse zeigen, ohne aber übergriffig belehrend. Och, also was ich hasse, ist, wenn es belehrend wird, moralisch, also wenn es eben so, darfst du das überhaupt und ist das nicht viel zu gefährlich? Also wo man so denkt, ja, ich weiß es doch selber oder ich fühle mich doch eh schon schuldig oder scheiße genug, jetzt mach du mir nicht noch ein schlechtes Gewissen, weil ich jetzt halt auch gerne am Dessertbuffet stehe und den Schokospringbrunnen da meine Erdbeere reinhalte. Also lass mich doch meinen Eierlikör trinken, verdammt nochmal. Also wenn das so belehrend wird, das mag ich gar nicht. Ich glaube einfach aufrichtiges Interesse und auch wirklich vielleicht mal ab und zu eine Anerkennung oder Wertschätzung. Ich sehe, was du leistest, was ich nicht leisten muss. Also ich sehe, dass du eben diese 200 Entscheidungen mehr am Tag treffen musst. Ich sehe, dass das für dich anstrengender ist, weil du auch noch immer den Diabetes mitdenken musst. Der ist immer dabei. Bei jeder Reise, bei jedem Auftritt, bei jedem Büro, bei jeder Schwangerschaft und so, bei jedem Ausflug. Oh Gott, habe ich was dabei. Dass jemand einfach das wahrnimmt, dass das eine Leistung ist und dass jemand mal sagt, ich bin stolz auf dich oder ich sehe, wie du das managst. Aber so ein Podcast wie dieser hier, Aufklärungsarbeit, Social Media, einfach Menschen, die sich dafür interessieren und die sich das zu Herzen nehmen, dass man das hat, ohne einen wie eine Außerirdische zu behandeln.
In deinem Podcast hast du gesagt, oder die Frage aufgeworfen, braucht Diabetes Typ 1 einen neuen Namen?
Also wir wollen uns natürlich nicht entkoppeln von allen Menschen mit Typ 2 Diabetes, weil wir sind one big family. Aber wie wir eingangs ja auch gesagt haben, es besteht halt oft Verwechslungsgefahr. Und ich glaube, Typ 1 Diabetes, das ist mir auch zu verharmlosend, zu allgemein. Das spiegelt nicht das wider. Typ 1, Typ 2 sind einfach unterschiedliche Erkrankungen. Mir ist das nicht akkurat genug. Und ich denke, es wäre vielleicht hilfreicher, Menschen mit Typ 1 einen eigenen neuen Namen zu geben, der mehr erklärt, was das für eine Krankheit ist, dass es eben eine Autoimmunerkrankung ist, die nichts mit dem eigenen Verhalten zu tun hat und auch nicht reversibel ist und die man auch nicht mit Hilfe von Tabletten oder so behandeln kann. Zumindest derzeit noch nicht. Man hat ja große Hoffnung. Es ist ja gerade viel Entwicklung auf dem Markt und das heißt immer, es kommen ganz tolle neue Therapien und es wird vielleicht in den nächsten 10 bis 20 Jahren doch noch eine bessere Lösung für uns geben. Aber bislang, wir können eben nicht durch Gewichtsverlust diese Krankheit eliminieren. Und deswegen, glaube ich, brauchen wir ein bisschen einen eigenen Namen.
Total nachvollziehbar. Ja, gut, dass du das nochmal ansprichst. Also Typ 2 kann man eben mit Eigenmotivation teilweise rückgängig machen, genau. Mhm. Ja, Laura, das war echt ein augenöffnendes Gespräch. Vielen Dank. Du hast mal gesagt, Diabetes ist nicht sexy. Ich finde, du bist es total, weil du so authentisch bist.
Dankeschön.
Also, ich hoffe, wir schauen alle jetzt künftig anders auf die Umwelt und auf die Menschen, ja, die diese Krankheit haben. Danke dir.
Ich danke für das schöne Gespräch und dein Interesse und danke fürs Zuhören.